Vogelsprache. Es lebten einmal ein Kaufmann und seine Kaufmannsfrau. Die Frau bekam einen Sohn und sie nannten ihn Wassili. Bald stellte sich heraus, dass dieser Sohn viel gescheiter war als alle anderen Kinder in seinem Alter. Einmal saßen alle drei am Mittagstisch. Über dem Tisch hing ein Käfig und in dem Käfig saß eine Nachtigall. Und die sang so wehmütig, so herzzerreißend, dass es der Kaufmann nicht länger aushielt und sagte, wenn mir ein Mensch auf der ganzen Welt verraten könnte, wovon diese Nachtigall singt und wessen Schicksal sie voraussagt, ich würde ihm zu Lebzeiten die Hälfte meines Vermögens geben. Der kleine Wassili, er war gerade 6 Jahre alt, schaute seine Eltern ernst an und sagte, ich weiß, wovon die Nachtigall singt, aber ich fürchte mich, es auszusprechen. Sprich frei heraus, sagten die Eltern und redeten ihm so lange zu, bis der Junge in Tränen ausbrach und sagte, die Nachtigall verkündet, dass eine Zeit kommen wird, da werdet ihr mir dienen. Der Vater wird mir die Schüssel mit Waschwasser bringen und die Mutter das Handtuch. Die Eltern waren entsetzt und sie dachten, ja, was ist das für ein Kind? Das will später unser Herr werden. Und sie beschlossen, es auszusetzen. Sie bauten ein kleines Boot, legten das schlafende Kind hinein und ließen das Boot und das Kind ins offene Meer hinaustreiben. Zur selben Zeit entwich die Nachtigall ihrem Käfig, flog dem Boot nach und setzte sich dem Jungen auf die Schulter. Und so trieb das Boot auf dem Meer. Da kam ein Schiff mit voller Beseglung entgegengerauscht. Der Schiffer bemerkte den Jungen, hatte Mitleid mit ihm und nahm ihn auf. Und nachdem er ihn ausgefragt hatte, erklärte er sich bereit, ihn wie einen Vater zu behandeln und zu lieben. Bald darauf sagte der Junge zum Schiffer, die Nachtigall singt, dass ein Sturm aufkommen wird. Er wird den Masten knicken und die Segel zerreißen. Wir müssen zum Hafen zurück. Aber der Schiffer hörte nicht auf den Jungen. Da kam tatsächlich ein Sturm auf, knickte den Mast, zerriss die Segel. Ja, was gab's da zu tun? Die Vergangenheit bringst du nicht zurück. Es blieb nichts anderes übrig, als den Masten wieder aufzurichten und neue und die Segel zu flicken. Und dann fuhren sie weiter. Nach einer Weile sagte der Junge wieder, meine Nachtigall singt, dass 12 Schiffe auf uns zukommen, alles Seeräuberschiffe, man wird uns gefangen nehmen. Diesmal hörte der Schiffer auf den Jungen, ließ das Schiff zu einer Insel fahren und von der Bucht aus sahen sie die 12 Seeräuberschiffe vorüberfahren. Dann fuhren sie weiter. Ob es lang dauerte oder kurz, einmal kamen sie zur Stadt Chwalinsk. Dort herrschte ein König, der wurde seit Jahren von 3 Raben belästigt. Sie flogen ohne Unterlass an seinem Fenster auf und ab und krächzten unentwegt und ließen ihm keine Ruhe, weder am Tag noch in der Nacht. Man hatte schon alles versucht, um sie zu vertreiben, sogar mit Schrot auf sie geschossen, aber nichts half. Deshalb hatte der König an allen Wegkreuzungen und in allen Häfen folgende Verlautbarung angeschlagen. Wer es fertig bringt, die 3 Raben von den Palastfenstern zu vertreiben, dem schenkt der König das halbe Königreich und seine jüngste Tochter als Frau dazu. Viele hatten es schon versucht, denn jeder möchte natürlich gerne zur Familie des Königs gehören, aber es war niemandem gelungen. Wassili hörte auch davon und er sagte zu seinem Pflegevater, lass mich hingehen, ich werde die 3 Raben vertreiben. So sehr der Schiffer es auch ihm auszureden versuchte, der Junge ließ sich nicht davon abbringen. Und er machte sich auf den Weg, ging zum Schloss, ließ sich die Fenster zeigen, vor denen die Raben kreisten und bat, ein Fenster zu öffnen. Dann hörte er eine Weile dem Krächzen der Raben zu, drehte sich zum König um und sagte, Majestät, Sie sehen, es sind 3. der Rabe, die Rabenfrau und ihr Rabenjunges. Die Eltern streiten, wem das Rabenjunge gehören soll. Sie müssen den Streit schlichten, Majestät. Sprechen Sie recht, wem gehört das Kind, dem Vater oder der Mutter? Der König sprach, dem Vater. Kaum hatte er dies ausgesprochen, da flogen der Rabe und das Rabenjunge nach rechts und die Rabenfrau nach links. Und der ganze Spuk war vorüber. Daraufhin nahm der König den Jungen auf, ließ es ihm an nichts fehlen und behandelte ihn wie seinesgleichen. Der Junge wuchs zu einem stattlichen jungen Mann heran, heiratete die Königstochter und erbte das halbe Reich. Doch nach einer Weile verspürte er Lust, in die Fremde zu gehen, um Menschen und Länder zu sehen und sich selber zu zeigen. Er traf alle Vorbereitungen für die Reise und machte sich auf den Weg. An einem Abend kam er in eine Stadt und dort stieg er in einem Haus ab, übernachtete und am Morgen befahl er, dass man ihm das Waschwasser bringen sollte. Und da erschien der Hausherr mit einer Schüssel in der Hand und die Hausfrau mit dem Handtuch. Der Prinz redete eine Weile mit ihnen und da erkannte er plötzlich seinen leiblichen Vater und seine leibliche Mutter. Er brach in Tränen aus, fiel ihnen zu Füßen und danach nahm er sie zu sich nach Walinsk zurück und sie lebten in Eintracht, in Reichtum und Glück. Dankeschön. Hahn und die Getreidemühle. Es lebten einmal ein alter Mann und eine alte Frau. Die waren so arm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nicht einmal Brot hatten sie zu essen. Und da mussten sie in den Wald gehen und Eicheln sammeln. Und wenn sie eine Fuhre zusammen hatten, dann kamen sie nach Hause, setzten sich an den Mittagstisch. Ja, und aßen Eicheln. Ob es kurz oder lange dauerte, einmal ließ die Alte eine Eichel fallen. Sie rollte auf den Fußboden zwischen die Dielen in den Keller hinab. Und dort keimte die Eiche und ein Trieb ging in die Höhe. Er wuchs in die Höhe bis an den Fußboden. Die Alte sah das und sagte zu ihrem Mann: Geh und zerschlag den Fußboden und lass das Bäumchen wachsen. Dann können wir zu Hause Eicheln sammeln und brauchen nicht mehr in den Wald zu gehen. Der Alte zerschlug den Fußboden und die Eiche wuchs und wuchs bis an die Decke. Da nahm der Alte die Bretter ab und als der Baum das Dach erreicht hatte, zerschlug er auch das Dach. Und die Eiche wuchs und wuchs und wuchs bis an den Himmel. Als der Eichelvorrat aufgebraucht war, nahm der Alte einen Sack und kletterte den Baum hinauf. Er kletterte und kletterte und kam im Himmel an. Dort ging er ein bisschen herum und schaute sich den Himmel an. Und da sah er, da war ein Hahn, goldener Kamm, gesalbtes Köpfchen und eine Getreidemühle. Er überlegte nicht lange, packte sie und steckte sie in seinen Sack und kletterte wieder hinunter. Und zu Hause sagte er zu seiner Frau: Ja, wovon sollen wir nun leben? Warte, sagte die Frau, ich will die Mühle einmal ausprobieren. Und sie drehte an der Kurbel und da kam heraus ein Pfannkuchen und eine Pirogge. Das ist ein bedeckter Kuchen, gefüllt mit Fleisch oder Pilzen. Das ist ein Festtagsgericht. Wieder drehte sie an der Kurbel und es kam wieder heraus ein Pfannkuchen und eine Pirogge. Bei jeder Drehung lagen ein Pfannkuchen und eine Pirogge auf dem Tisch. Ja, da hatte ihre Not ein Ende und die Frau konnte ihrem Mann endlich wieder etwas Anständiges vorsetzen. Nach einer Weile kam der Bojar vorbei, das ist ein Adliger, ein Gutsherr. Er klopfte an und sagte: Habt ihr nicht etwas zu essen für mich? Selbstverständlich, mein Lieber, sagte die Alte, aber ich kann dir nur Pfannkuchen anbieten. Der Bojar setzte sich an den Tisch, die Alte drehte an der Kurbel und es kam ein Pfannkuchen und eine Pirogge heraus. Nachdem der Bojar gegessen hatte, sagte er zur Frau: Verkauf mir, Mütterchen, verkauf mir deine Getreidemühle. Nein, sagte die Alte, die kann man nicht verkaufen. Und was machte der Bojar? Als er ging, nahm er die Getreidemühle einfach weg. Und als der alte Mann und die alte Frau bemerkten, dass ihre Mühle gestohlen war, ja, da fingen sie an zu klagen und zu jammern. Und das wollte kein Ende nehmen. Aber da war ja noch der Hahn, goldener Kamm, gesalbtes Köpfchen. Und der sagte zu ihnen: Wartet, ich werde ihn einholen. Und er flog los und flog bis zum Haus des Bojaren, setzte sich auf den Torpfosten und schrie: Kikeriki, feiner Herr, feiner Herr, gib die Mühle wieder her. Der Bojar sagte zu seinen Dienern: Werft ihn ins Wasser. Und man ergriff den Hahn und warf ihn in den Brunnen. Aber das Hähnchen sagte nur: Näschen, Näschen, Trinkwasser. Schnäbelchen, Schnäbelchen, Trinkwasser. Und trank den ganzen Brunnen leer. Trank den Brunnen leer, flatterte auf und flog auf den Balkon des Hauses und schrie wieder: Kikeriki, feiner Herr, gib die Mühle wieder her. Der Bojar sagte zum Koch: Wirf ihn in den Ofen. Und man fing den Hahn ein und warf ihn in den brennenden Ofen mitten in die Glut. Aber der Hahn sagte wieder: Schnäbelchen, Schnäbelchen, Gießwasser, Näschen, Näschen, Gießwasser. Und löschte das Feuer im Herd. Löschte das Feuer im Herd, flatterte auf und flog mitten in die gute Stube hinein. Und dort hatte der Bojar Gäste geladen. Und als der Hahn schrie: Kikeriki, feiner Herr, gib die Mühle wieder her. Da fürchteten sich die Gäste und sie liefen hinaus und der Bojar hinterher, um sie wieder zurückzuholen. Ja, und da nahm der Hahn, goldener Kamm, gesalbtes Köpfchen, die Getreidemühle und flog mit ihr zum alten Mann und zur alten Frau zurück.
Das ist gerade die Chico Weltfriedenswoche. Herzlich willkommen. Gerade vorher haben wir Märli vom Wolfgang Heue gehört und er ist jetzt noch für ein kleines Interview bei uns im Studio. In diesen Märchen ging es ja indirekt auch um den Frieden. Können Sie uns vielleicht ein bisschen genauer erklären, was Sie jetzt mit Frieden zu tun hatten?
Ja, das ist das erste Märchen, das mit der Vogelsprache. Da ist ja, wird ja beschrieben, also erstens ist es ja ein Held, der sehr friedlich ist. Also er wird König aufgrund seiner Begabung. Er muss niemanden umbringen, er muss niemanden betrügen, sondern er kommt einfach aufgrund seiner Begabung zur Herrschaft. Das ist das eine. Und das andere ist diese Geschichte mit den Raben. Ja, der König wird von diesen Raben belästigt und das zieht sich Jahre hinweg. Er weiß nicht, wie er sie loswerden will. Er schießt auf sie. Es ist richtig wie ein Konflikt, wie viele Konflikte in unserer Welt. Und dann kommt dieser Junge und hört den Raben zu und versteht, worum es eigentlich geht. Und eigentlich ist die Lösung ganz einfach. Man muss nur den anderen verstehen.
Ja. Also dann würden Sie eigentlich Zuhören und Ehrlichkeit mit dem Frieden verbinden, oder?
Ja, und andere Völker zu verstehen. Wir sehen immer die Welt von unserer Perspektive. Man begibt sich selten in die Welt der anderen. Man hat lieber Feindbilder oder Klischees und sagt, die sind alle so und die sind gefährlich für uns. Aber man begibt sich nicht in ihre Lage hinein, um sie zu verstehen.
Und wenn wir jetzt noch auf das zweite Märchen mit dem Hahn schauen, wo ist hier der Punkt, der Anschluss zum Frieden?
Der Gutsherr hat ja die Getreidemühle gestohlen und die armen Leute sind völlig verzweifelt. Und der Hahn verschafft ihnen wieder Gerechtigkeit. Und er macht das jetzt nicht mit Gewalt, sondern er geht einfach hin und sagt dem Gutsherrn, so, gib die Mühle wieder her, wir haben Anrecht. Also er macht ihm klar, dass er moralisch verpflichtet ist, die Mühle herauszugeben.
Also Frieden als Gerechtigkeit und einfach ohne Gewalt auch Probleme zu lösen.
Genau, also das wäre, nicht? Also der Hahn, der ist ja, er exponiert sich ja selber. Er wird ja zweimal, versucht man ihn umzubringen und er schafft es wieder sich daraus zu befreien, aber er bedroht niemand anderen, sondern er setzt sein Leben selbst aufs Spiel, so ähnlich wie viele Aktivisten wie Gandhi zum Beispiel. Ja?
Und noch für andere.
Wie bitte?
Also er setzt sein Leben für jemand anderes aufs Spiel.
Und dann noch für jemand anderes, ja.
Jetzt, wie würden Sie allgemein Märchen mit dem Frieden verbinden? Oder inwiefern würden Sie allgemein Märchen mit Frieden verbinden?
Also ich lese viele Märchen von verschiedenen Völkern. Also das waren jetzt zwei russische Märchen. Ich lese auch indische, chinesische, ja. Und das ist erstmal, wenn man jetzt Märchen aus anderen Völkern hört, dann bekommt man so ein Gefühl dafür, was die anderen beschäftigt. Zum Teil ist es dasselbe, was uns beschäftigt. Und man bekommt auch ein Verständnis für diese Völker. Das wäre eins. Und die Märchen selbst haben natürlich oft eine friedliche Botschaft. Also nicht immer. Es gibt furchtbare Märchen, wo da schlimme Sachen passieren und auch gerechtfertigt werden, wo betrogen wird und man freut sich darüber. Aber es gibt eben auch viele Märchen, die erstens einen sehr pfleglichen Umgang mit der Natur, mit den Tieren, auch mit der Vogelsprache, ja, so predigen sozusagen. Und auch natürlich die einfach ein gutes Verhalten zu den Menschen, dass man mit anderen Menschen, dass man mit denen etwas teilen soll. Diese Botschaft ist in vielen Märchen enthalten.
Sie haben jetzt gesagt, in vielen Märchen geht es auch um Frieden. Wie haben Sie sich für diese zwei Märchen, die Sie heute an der Weltfriedenswoche vorgetragen haben, entschieden?
Ja, das waren die Märchen, die ich besonders, also die, wo eben diese, das, was ich Ihnen erklärt habe, ne, diese Botschaft drin fand. Es gab noch ein anderes Märchen, ein buddhistisches, das noch viel deutlicher war. Aber da haben wir dann mit der Radioleitung gesprochen, weil da grausame Sachen passieren, dass wir es nicht nehmen. Ja. Aber das wäre noch direkter gewesen. Da geht es wirklich um einen Prinzen, der sich weigert, sich gegen einen Feind zu verteidigen, der sein Land angreift.
Sie haben ja so zu Beginn vor den Märchen gesagt, dass Sie auch noch leer sind. Ist es denn in Ihrer Klasse immer friedlich?
Ja, es geht. Ja, also natürlich, es gibt immer, also in der Familie und in der Klasse gibt es immer Konflikte, ja.
Und was machen Sie, damit dann die Kinder untereinander wieder friedlich sind, wenn es einmal einen Konflikt gibt, jetzt in der Schule?
Gut, ich habe etwas ältere Kinder. Also ich habe, das ist die kaufmännische Schule, die sind schon etwas älter. Da gibt es eigentlich relativ selten so Konflikte, die dann ausbrechen. Hat es schon mal gegeben, dass einer dem anderen das Handy gestohlen hat oder so?
Wie wird damit umgegangen, also dass dann dieser Konflikt friedlich geregelt werden kann?
Ja, dass man erstmal mit dem anderen redet und fragt, wie sie das lösen können. Ja? Aber dort sind wir eigentlich als Lehrer wenig. Also wir haben dann sehr viele Klassen und meistens ist es nicht so, vielleicht in der Primarschule wäre das vielleicht anders, dass man dann noch mehr als erzieherisch wirkt. Das ist bei mir eigentlich nicht. Für mich ist oft, für mich selber, ja, ich habe auch bei Gandhi gelesen, ja, der hat gesagt, der Frieden, die Arbeit am Frieden fängt bei sich selber an. Ja, das heißt, man muss sich selbst überlegen, also es kann ja auch Konflikte zwischen Lehrer und Klassen geben und dass man dann sich selbst überlegt, ja, was ist eigentlich in mir? Warum bin ich jetzt so nervös, wenn bestimmte Schüler etwas sagen? Ja, dass man an sich selber arbeitet und überlegt, dass man selbst eine Einstellung hat, die solche Konflikte nicht aufkommen lassen.
Jetzt für uns das diesjährige Thema an der Weltfriedenswoche ist Friedensinseln bauen. Das sagen auch die ganzen Bilder von Ferna Drauser, die hier die ganze Woche ausgestellt sind. Jetzt meine Frage, wenn Sie jetzt ein Märchen über eine Friedensinsel erzählen würden, was würde in diesem Märchen vorkommen?
Die Friedensinsel ist ja etwas Isoliertes. Das heißt, man gelangt auf diese Insel und es gibt keine anderen Menschen. Dann ist es ja hauptsächlich die Frage des Friedens mit sich selber, wie man dort zurechtkommt.
Und wenn Sie jetzt irgendwie sich etwas wünschen können für diese Friedensinsel, was wäre das?
Das könnte natürlich eine Insel sein, wo vielleicht Menschen, die miteinander verfeindet sind, sich treffen müssen und sich irgendwie auseinandersetzen müssen. Das wäre vielleicht eine Friedensinsel, also wo man da, ja, also vielleicht Palästinenser und Israelis dann zusammenbringt und sie müssen so lange miteinander auskommen, bis sie irgendwie sich geeinigt haben. Das wäre vielleicht eine Vorstellung.
Sie haben jetzt mit Ihren Märchen schon ganz viel gesagt, was für Sie Frieden bedeutet. Was machen Sie denn für Ihren eigenen inneren Frieden?
Also ich habe zwei Sachen. Das eine ist, dass früher habe ich viel dann überlegt am Abend, wenn ich dann irgendwie unzufrieden war, und dann habe ich überlegt, woran liegt es, habe dann so Tagebuch geführt, um das so ein bisschen, dass ich mir bewusst werde, was eigentlich mich so treibt. Und das andere, was mir auch, das ist die Musik auch, dass ich mich einfach ans Klavier setze und etwas spiele, und das ist sehr, für mich sehr beruhigend.
Und da wir nun diese Friedensinseln ja nicht haben, wo wir die beiden Feinde auf eine Friedensinsel schicken können, wie denken Sie, könnte das sonst noch klappen, dass es wieder friedlich ist auf der Welt?
Ich glaube, sehr viel liegt auch an uns. Wir haben ja man denkt immer, ja, wir können nicht viel tun, wir sind isoliert. Aber natürlich haben wir einen großen Einfluss durch unser Verhalten, unser tägliches Verhalten, zum Beispiel als Konsument. Ja, also das, was wir tun, also die Wirtschaft, so wie sie gestaltet wird, ich bin auch Wirtschaftslehrer, die ist natürlich so gebaut, dass natürlich unser Konsum, unser Wohlstand oft davon abhängt, dass zum Beispiel Urwälder abgeholzt werden und dass dort Leute ihre Lebensgrundlage verlieren. Und das alles ist auch eine Ursache für Konflikte. Jetzt auch gerade mit der Migration, das kann man auch verbinden mit unserem Lebensstil. Also wir sind so reich. Und wir nehmen so viel Ressourcen von der ganzen Welt in Anspruch. Und das zieht jetzt die ganzen Menschen aus Afrika zu uns her. Das sind wir eigentlich selber schuld. Ja? Das ist ja dieses große Gefälle. Und dass wir da etwas tun, eben als Konsument. Wir hatten eine große Macht, wenn wir zum Beispiel den Firmen sagen können, also wir kaufen nicht mehr bei der Firma, weil die bestimmte, eben zum Beispiel Sklavenarbeit duldet, ja? Oder die Rohstoffe ausbeutet und dabei die Umwelt verpestet. Also da gibt es eine ganze Menge Anhaltspunkte, was wir tun könnten, wenn wir uns besser organisieren könnten.
Sie würden für den Frieden bewusst einkaufen eigentlich, schauen, ist es Fairtrade und somit auch etwas für den Weltfrieden tun?
Zum Beispiel, ja.
Genau, dann wären wir auch schon bei unserer letzten Frage, die ich immer stelle. Was machen Sie denn persönlich für den Frieden, jetzt nebst dem bewussten Einkauf?
Ich spende auch Geld an verschiedene Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Ich habe viel mit Russisch zu tun, also ich habe auch Russisch studiert. Und da hatte ich dann auch als Dolmetscher natürlich auch diese Aufgabe. Wir hatten, ich weiß noch, in den 90er Jahren, da waren so Delegationen aus Russland, die kamen nach Berlin und die wurden auf die Familien verteilt. Und wir Studenten haben dann als Dolmetscher, da waren dann tätig. Und da haben wir wirklich gemerkt, dass wir Leute zusammenbringen, die eigentlich wenig Ahnung voneinander haben und, auch völlig irrige Vorstellung haben von den, wie es in den anderen Ländern zugeht. Und dass wir dadurch, dass wir sie zusammenbringen und ihnen ja dieses Gespräch ermöglichen, was ja sonst nicht so möglich ist, dass wir da einen Beitrag geleistet haben.
Vielen Dank, haben Sie sich Zeit genommen, um uns einige Märchen an der Weltfriedenswoche zu erzählen. Möchten Sie zum Schluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht zum Thema Frieden noch etwas mit auf den Weg geben?
Es liegt eigentlich an uns, an unserem Verhalten und eben auch an dem Verständnis für andere Völker, dass wir sie nicht pauschal beurteilen, sondern dass wir uns in sie hineinfühlen und denken können.